Radio Prag, Nachrichten.
Schwedischer König beendet seinen Besuch in Tschechien. Die tschechische Armee reduziert die Zahl ihrer Soldaten in Afghanistan. Timoschenkos Ehemann fordert zu Sanktionen auf. Der schwedische König Carl Gustav und die Delegation der Schwedischen Königlichen Akademie haben am Freitag das Universitätskrankenhaus in Prag-Motol besucht. Die schwedischen Gäste machten sich mit den Forschungstätigkeiten der Uniklinik bekannt. Der König und die Delegation trafen zudem mit Gesundheitsminister Leos Heger zusammen. Der schwedische König und die ihn begleitenden schwedischen Vertreter aus Wirtschaft und Forschung beendeten ihren viertigen Besuch in Tschechien. Zum Abschluss der Reise nahm der König am Freitag an einer Pressekonferenz der Technologischen Mission teil. Die schwedische Wirtschaftsdelegation weilte seit Dienstag in Prag. Während dieses Aufenthalts hat sie sowohl mit Premier Petr Nečas und Präsident Václav Klaus als auch mit tschechischen Unternehmen und Akademikern verhandelt. Themen waren dabei Kooperationsmöglichkeiten beider Länder in den Bereichen IT, Medizin und Nanotechnologie sowie beim europäischen Satellitennavigationssystem Galileo. Tschechien ist für Schweden der zweitwichtigste Handelspartner unter den neuen EU-Staaten. Laut der schwedischen Botschaft in Prag sind derzeit rund 200 Firmen aus dem skandinavischen Land auch in Tschechien ansässig. Die tschechische Armee wird die Zahl ihrer in Afghanistan stationierten Soldaten reduzieren. Im nächsten Jahr sollen dort höchstens 539 tschechische Soldaten, 2014 dann nur noch 340 Soldaten stationiert sein. Mit dem Vorschlag zur Verlängerung des Einsatzes tschechischer Soldaten in Afghanistan wird sich die tschechische Regierung am kommenden Mittwoch beschäftigen. Die Reduzierung der Soldatenzahlen in Afghanistan hängt mit der Gesamtstrategie der NATO zusammen. 2013 wird ein Teil des tschechischen regionalen Aufbauteams die Provinz Logar verlassen, das dort seit 2008 stationiert ist. Der Ehemann der inhaftierten ukrainischen Ex-Regierungschefin Oleksandr Timoschenko schlug vor, die Fußball-Europameisterschaft nicht in der Ukraine auszutragen. Der ukrainische Unternehmer, der Anfang dieses Jahres Asyl in Tschechien erwarb, stellte der ukrainischen Tagespresse zufolge zudem eine Liste von ukrainischen Staatsvertretern zusammen, gegen die Sanktionen verhängt werden sollen. Oleksandr Timoschenko überreichte das Verzeichnis in Tschechien dem Ex-Senator der Demokratischen Bürgerpartei Wladimir Sehnal. Der ehemalige tschechische Parlamentarier schloss sich aus Solidarität Anfang Mai mit einem Hungerstreik Julia Timoschenko an. Sehnal wollte mit seinem Hungerstreik erreichen, dass in Tschechien mehr Aufmerksamkeit der ukrainischen Ex-Regierungschefin geschenkt wird und dass sich die tschechische Politiker für Timoschenko einsetzen. Im ersten Quartal dieses Jahres wurde Tschechien von 2,6 Millionen Touristen besucht. Dies ist ein Zuwachs von 12,8% gegenüber dem vergangenen Jahr. Die Zahl der Übernachtungen in den Hotels und anderen öffentlichen Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,7% gestiegen. Tschechien erfreut sich vor allem unter den russischen Touristen einer immer größeren Beliebtheit. Die Daten hat das tschechische Statistikamt am Freitag veröffentlicht. Die meisten ausländischen Touristen kamen traditionell aus Deutschland. Insgesamt besuchten 271.000 Deutsche die Tschechische Republik. Das ist um 8% mehr als im Vorjahr. An zweiter Stelle liegen die Russen. Das Kreisgericht in Hradec Králové hat am Freitag eine 37-jährige Tschechin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Frau aus der ostböhmischen Gemeinde Široký Důl bei Svitavy wurde für schuldig befunden, im vergangenen Jahr ihre 4 Kinder ermordet zu haben. Vor dem Gericht hatte die verstörte Frau angegeben, dass sie aus ihren Erinnerungen nur noch Fragmente im Gedächtnis habe. So könne sie sich weder an ihre Kinder noch an eine von ihr an den Kindern verübte Gewalttat erinnern, behauptete die Frau. Seit 1990 ist der vorliegende Fall in Tschechien erst der dritte, in dem eine Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Die Polizei fahndet nach einem 46-jährigen Deutschen, der am 5. Mai aus dem Bezirkskrankenhaus in Mainkofen entflohen ist. Die Polizei vermutet, dass sich Wolfgang Dorf auch in Tschechien aufhalten könnte. Gegen den Sexualtäter wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die Polizei warnt, dass der Gesuchte gefährlich sein kann, teilte Polizeisprecherin Martina Korandova am Freitag mit. Zum Abschluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bedeckt bis bewölkt mit vereinzelten Regenschauern und Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad Celsius in Lagen um 1000 Meter erreichen die Temperaturen 5 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm wollen wir mit Ihnen gemeinsam wieder auf Reisen gehen. Wir besuchen einen bedeutenden Wallfahrtsort in Ostböhmen, der auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann. Um welche Pilgerstätte es sich dabei handelt, erfahren Sie knapp eine Viertelstunde in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Lidice begehrt auf. Vor knapp 70 Jahren wurde das kleine mittelböhmische Dorf unweit von Prag von den Nazis besetzt und niedergebrannt. Der Großteil der Einwohner, die sich nicht wehren konnten, wurde umgebracht. Dieser Tage wehren sich die heutigen Einwohner des Ortes gegen eine neuzeitliche Form des Gedenkens. Welche Form das ist, das sagen wir Ihnen in unserem ersten Beitrag. Und der Prager Frühling ist da. Auch wenn die Eisheiligen das zum Teil schon sommerliche Wetter in Tschechien erst einmal unterbrechen, der Prager Frühling aber ist nicht mehr aufzuhalten. Denn ab Samstag öffnen die gleichnamigen Musikfestspiele zum 67. Male ihre Pforten. Wir informieren Sie über einige Highlights des Programms. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Im Juni jährt sich zum 70. Mal die Zerstörung des mittelböhmischen Dorfes Lidice. Die Nazis nahmen damals auf äußerst brutale Weise Rache für das Attentat tschechischer Widerstandskämpfer auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Alle Männer des Ortes wurden erschossen, Kinder und Frauen ins KZ verschleppt und das Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Heute steht an dem ursprünglichen Ort des Dorfes eine Gedenkstätte. Die neue Gemeinde Lidice wurde nebenan aufgebaut. Zum Jahrestag soll die Gedenkstätte einen interaktiven Audioguide erhalten. Doch die Bewohner des heutigen Dorfes Lidice haben starke Einwände gegen das Projekt. Mehr von Teljanzer.
Vom 9. auf den 10. Juni 1942 zerstörten die Nazis das Dorf Lidice. Der Audioguide soll nicht direkt an diese Gräueltat erinnern, sondern an die Zeit kurz davor. Dabei haben die Autoren des Projekts in Absprache mit der Gedenkstätte eine künstlerische Form gewählt. So wurden verschiedene Szenen eingespielt, bei denen zum Beispiel fiktive Gespräche der damaligen Ortsbewohner erklingen. Recherchiert haben die Autoren dafür so gründlich, wie es ging. Sie haben unter anderem mit den einzigen Überlebenden gesprochen, 6 Frauen im Alter von heute 86 bis 99 Jahren. Doch die heutigen Bewohner von Lidice haben sich nun an die Medien gewandt und erheben grundsätzliche Einwände gegen das Audiodrama. Veronika Kellarová, Bürgermeisterin des Ortes, sagte gegenüber Radio Prag.
In der Phase und in der Form, wie das Projekt nun ist, wünschen sich die Bürger von Lidice nicht, dass es am Gedenkort erklingt. Die fabulierten Texte gefallen ihnen nicht. Sie sind keine Ergänzung zur Geschichte des Ortes.
Die Autoren des Projekts können die Einwände nicht verstehen. Dramaturg Wilhelm Faltinek verweist auf die vertragliche Übereinkunft mit der Gedenkstätte in Lidice. Im Vertrag habe man sich verpflichtet, die Anmerkungen von Zeitzeugen zu berücksichtigen, und genau so habe man auch verfahren. Als wir die ersten Unterlagen hatten, das war der Text des Audiodramas, haben wir in Lidice ein Treffen mit den Bewohnern abgehalten. Dort haben wir ihnen die Textausschnitte vorgelegt, die ihre Familien betreffen, damit sie uns verbessern oder auf Fehler oder Ungenauigkeiten hinweisen können. Das haben sie auch gemacht und wir haben die Anmerkungen eingearbeitet. Trotzdem wurden weitere Einwände laut, auf die wir aber auch reagiert haben. Wir haben die Dinge erläutert. So geht es zum Beispiel um einen ehemaligen Bewohner des Ortes, der den neuesten Forschungen nach Widerstandskämpfer war, aber nach Meinung von Überlebenden ein Nazi-Kollaborateur. In seiner jetzigen Form halten die Bewohner von Lidice das Stück jedenfalls nicht für den Charakter einer Gedenkstätte geeignet, sondern eher für den Rundfunk. Zu den Einwänden der Bewohner hat mittlerweile auch der Leiter der Gedenkstätte Lidice, Miloš Červencl, Stellung genommen. In einem Interview für die Inlandssendung des tschechischen Rundfunks sagte er, die Gedenkstätte arbeite eng mit den Zeitzeugen zusammen und er könne sich nicht taub gegenüber ihren Einwänden stellen. Allerdings sagt Faltinek, im vergangenen Jahr haben wir mit der Gedenkstätte Lidice einen Vertrag abgeschlossen zur Erstellung eines künstlerisch-dramatischen Werkes, das am Ort des verschwundenen Ortes und damit am Gedenkort zu hören sein wird. Zur Lösung des Problems bleibt wenig Zeit. Das Audiodrama soll am 9. Juni bereits öffentlich präsentiert werden. Alle beteiligten Seiten betonen immerhin, man müsse sich erneut zusammensetzen.
Der Lenzer berichtet über einen Teil der Vorbereitungen zum Gedenken an den 70. Jahrestag der Vernichtung von Lidice. Vorbereitungen, in die sich zuletzt ein paar Misstöne gemischt haben. Bestens angerichtet ist hingegen das Kulturereignis, das in Prag schon unmittelbar ins Haus steht. Zum 67. Mal werden nämlich an diesem Samstag die internationalen Musikfestspiele Prager Frühling eröffnet. 3 Wochen lang werden renommierte Solisten und Orchester aus dem In- und Ausland das Kulturleben in der tschechischen Hauptstadt prägen. Mehr zum Programm sagt Ihnen Markéta Kachlíková.
Wie jedes Jahr wird auch diesmal der Zyklus symphonischer Dichtungen Mein Vaterland von Bedřich Smetana die Festspiele eröffnen. Die tschechische Philharmonie wird unter der Leitung des jungen russischen Dirigenten Vasily Petrenko spielen. Er hat sich in Prag bereits mehrere Male vorgestellt, und zwar mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dessen Chefdirigent er ist. Es ist ein großes Ereignis und eine große Ehre für mich, dieses Festival eröffnen zu können. Es ist für mich natürlich sehr interessant, Mein Vaterland mit der tschechischen Philharmonie zu dirigieren. Sie spielt dieses Werk wahrscheinlich am besten in der Welt. Smetanas Mein Vaterland ist für Petrenko kein unbekanntes Werk, dennoch hat er bisher nur einzelne Teile des Zyklus dirigiert. Zum ersten Mal dirigiere ich den ganzen Zyklus. Ich habe nie alle 6 Dichtungen nacheinander vorgeführt. Mich interessiert, wie der Zyklus als Ganzes funktioniert. Nur sehr selten werden in der Welt alle 6 symphonischen Dichtungen zusammengespielt. Das 67. Internationale Musikfestival Prager Frühling präsentiert fast 50 Konzerte sowie 6 Opernvorstellungen. Einer der Höhepunkte im Programm ist das Mozart-Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Daniel Barnbäum. Festivaldramaturg Antonín Macner. Wir haben Glück gehabt, dass die Philharmonie nicht nur nach Prag fährt, sondern mit demselben Programm am nächsten Tag auch in Dresden auftritt. Es freut uns sehr, dass das Orchester unter der Leitung von Daniel Barenboim spielt, denn beim letzten Gastspiel der Wiener Philharmoniker beim Prager Frühling kam es zu einer Programmänderung und anstatt des angekündigten Sven Mehta dirigierte Leopold Hager. Der Eindruck war sehr gut, professionell, aber doch nicht glänzend. Mit Daniel Barenboim wird es sicher anders sein. Darüber hinaus ist das Konzertprogramm sehr schön. Es ist eigentlich das Flaggschiff des Orchesters. Und zwar werden die letzten 3 Symphonien von Mozart gespielt. Der Dramaturg hebt auch einige Solokonzerte im Programm der Festspiele hervor. Unter anderem die Rezitale der weltberühmten tschechischen Mezzosopranistin Magdalena Kožená sowie der Sopranistin Edita Krupa. Interessant für das Publikum ist das Konzert der tschechischen Klavierlegende Ivan Moravec, das als eine verspätete Feier seines 80. Geburtstags betrachtet wird. Dramaturg Matzner verweist aber auch auf weitere Klavierkonzerte, und zwar das des aufgehenden polnischen Stars Rafael Blechacz sowie des norwegischen Virtuosen Leif Ove Andsnes. Er hat sich entschieden, dass er den Dvořák-Saal im Prager Rudolfinum für seine Gesamtaufnahme von Beethovens Klavierkonzerten nutzt. Sein Projekt startet in diesem Jahr und dauert 3 Jahre. Er wird dabei vom Mahler Chamber Orchestra begleitet werden.
Es ist für uns eine Ehre, wenn bei einer so prestigeträchtigen Plattenfirma wie Sony die Aufnahme eines so bedeutenden Pianisten wie Leif Ove Andsnes als Live from Prague Spring Festival herausgegeben wird.
Markéta Kachlíková informierte sie über das Programm des Musikfestivals Prager Frühling, das ab Samstag seine 67. Auflage erlebt. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Sie wollen in Tschechien gut essen gehen, wissen aber nicht, welche Fleischgerichte auf der Speisekarte sind? Oder Sie wollen sich Wurst oder Fleisch kaufen, wissen aber nicht, wie Sie es anstellen sollen. Dagegen können wir heute ein wenig Abhilfe schaffen, denn Markéta Kachlíková bringt Ihnen in der heutigen Lektion unseres Sprachkurses auch jene tschechische Vokabeln zu Gehör, dank der Sie sich auch in diesem Metier etwas besser zurechtfinden können. Mit Ihrem Studio liest Martina Schneibergová.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch in der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt wird eingekauft und gegessen. Diesmal wird aber zusätzlich noch gekocht und gebraten. Es geht nämlich um das Fleisch.
Maso.
Fleisch.
Maso.
Kauft man beim Metzger.
Reznik.
Auf dem Schild seines Ladens steht meistens die Inschrift
Maso uzeniny.
Fleisch und Wurstwaren. Die drei am häufigsten gegessenen Fleischsorten sind hierzulande Geflügelfleisch,
drůbeží maso,
Schweinefleisch,
vepřové maso
und Rindfleisch,
hovězí maso.
Seltener sind Kalbfleisch,
telecí maso,
Lammfleisch,
jehněčí maso
bzw. Wild,
zvěřina.
Der Metzger fragt seine Kunden meist, was für ein Stück Fleisch es sein soll. Beim Schweinefleisch etwa ein Halsstück,
Krkovice,
eine Keule,
Kýta
oder ein Kotelett,
Kotleta.
Beim Rindfleisch unterscheidet man zwischen dem Vorderfleisch,
Přední
und dem Hinterfleisch,
Zadní maso.
Bestellen kann man aber auch von der Lende,
Svíčková
oder von der Hochrippe,
Roštěná.
Ein Beefsteak ist einfach ein
Biftek.
Ebenso kaufen lässt sich Hackfleisch,
mleté maso,
oder man lässt sich das gewählte Stück Fleisch hacken. Zubereitet werden daraus meist ein Hackbraten,
sekaná,
Frikadellen,
karbanátky
oder Hasche.
Hasche.
In der Wurstabteilung kauft man beispielsweise Schinken,
šunka,
verschiedene Sorten Salami,
salám
und unterschiedliche Würste. Handelt es sich dabei um eine Speckwurst,
Spekáček,
dann sagt man häufiger eher
Wurst.
Längere Würstchen, die im Paar verkauft werden, heißen Pärchen,
Párky.
Auch zu bekommen sind meist verschiedene Bratwürste,
Klobásy.
Guten Appetit und Entschuldigung bei allen Vegetariern. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, bei dem tschechische Fleisch- und Wurstspezialitäten ganz oben auf der Karte standen. Und nun zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. Der Muttergottesberg bei der ostböhmischen Stadt Králíky war ab dem 18. Jahrhundert ein bedeutender Wallfahrtsort. Das zugehörige Kloster hatte später eine bewegte Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es vorübergehend zum Zufluchtsort für Mütter mit Kindern aus zerbombten deutschen Städten. Später wurden dort Piloten der alliierten Armeen gefangen gehalten. Während des Kommunismus wurde das Kloster in ein Konzentrationslager für Ordensmitglieder verwandelt. Ende April wurde auf dem Muttergottesberg eine Gedenkstätte eröffnet, die an die vom kommunistischen Regime verfolgten Geistlichen erinnert. In das neue Museum lädt sie Martina Schneibergová im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Die Stadt Králíky sowie der Muttergottesberg verdanken ihre Berühmtheit dem Bischof von Hradec Králové, Tobias Johannes Becker. Er ließ Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts auf dem Hügel nahe der Stadt eine Klosteranlage mit einer Wallfahrtskirche errichten. Der Grund waren die dortigen Heilquellen. Seitdem wurde die Erhebung Mutter Gottesberg, Hora Matke Boží, genannt. Ab Ende des 19. Jahrhunderts kümmerte sich der Redemptoristenorden um den Wallfahrtsort, bis die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht ergriffen. Sie richteten in dem Kloster ein Internierungslager für Mitglieder verschiedener Kirchenorden ein. In den Jahren 1950 bis 1961 waren dort mehr als 500 Geistliche eingesperrt. Erst im Jahre 2002 wurde das Klosterareal dem Orden zurückgegeben. Eine Bürgerinitiative hatte dann die Idee, dort eine Gedenkstätte für verfolgte Geistliche einzurichten. Josef Michalčík ist der Provinzial, also der Leiter des Redemptoristenordens in Tschechien. Bei der Eröffnung des Museums sagte der Redemptorist:
Diese Ereignisse dürfen nicht vergessen werden. Es ist wichtig, dass auch die jüngere Generation die Geschichte unseres Landes kennt und weiß, dass viele unserer Mitbrüder während des Kommunismus zu Märtyrern geworden sind.
Die Gedenkstätte, in der an das Leiden von hunderten Ordensmitgliedern in den 1950er Jahren erinnert wird, befindet sich direkt im Kloster. Einleitend wird die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem kommunistischen Staat und der Kirche dokumentiert. Beschrieben wird der von der kommunistischen Partei gestörte Prozess der Auflösung von Ordensgemeinschaften in der Tschechoslowakei. Dargestellt werden die allmähliche Einschränkung der Demokratie und der Freiheit des Wortes sowie die Verfolgung von Gläubigen und Priestern, die in Schauprozessen verurteilt wurden. Die Besucher der Gedenkstätte werden zudem mit dem durchdachten System von Konzentrations- und Internierungsklöstern bekannt gemacht, in denen die Ordensmitglieder eingesperrt wurden. Die Ordensgemeinschaften hörten damit praktisch auf zu existieren. Petra Gabrielová ist Theologin. Sie hat großen Anteil an der Zusammenstellung der Dauerausstellung in der Gedenkstätte.
In der ersten Phase wurde jede Ordensgemeinschaft an einem Ort konzentriert. Hier auf dem Muttergottesberg wurden alle Redemptoristen eingesperrt. Später war es dem Regime wichtig, die jungen Priester von den Älteren zu trennen. Die ältesten Geistlichen wurden in ein Heim in Moravec geschickt. Die Jüngsten mussten im September 1950 zum Militär gehen. Sie dienten bei den berüchtigten technischen Hilfsbataillons PTP.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1950 wurden die Orden nicht mehr voneinander getrennt interniert, sondern vermischt in den sogenannten Konzentrationsklöstern gefangen gehalten.
Hier im Kloster auf dem Muttergottesberg wollten die Kommunisten ursprünglich eine Fabrik aufbauen. Da das Kloster aber weit entfernt von allen Industriezentren liegt, wurde das Kloster in eine Farm umgewandelt. Die Ordensmitglieder, die hier eingesperrt waren, züchteten dann Tiere und bauten Rüben an. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre arbeiteten die Geistlichen auch bei einigen Staatsgütern in der Umgebung. Natürlich wurden sie streng bewacht.
Das Kloster auf dem Muttergottesberg diente vom 14. April 1950 bis Ende April 1955 als sogenanntes Konzentrationskloster. 1955 wurde ein Teil der dort eingesperrten Ordensmitglieder freigelassen. An ihre Stelle traten Ordensleute aus dem Internierungslager in Želiv. Petra Gabrielová:
Ve chvíli, kdy se od nějakého řeholníka očekával nějaký větší protest.
Ordensbrüder, die sich stark zur Wehr setzten, wurden in ein sogenanntes Internierungszentrum eingesperrt. Das war auch ein Kloster, aber mit einer viel strengeren Ordnung. In Böhmen war zunächst in Jelev ein solches Internierungszentrum eingerichtet. 1955 war auch der Muttergottesberg nicht mehr Konzentrationskloster, sondern Internierungszentrum. Es wurden hier Ordensmitglieder eingesperrt, die das kommunistische Regime nicht dazu bewegen konnte, aus dem Orden auszutreten. Die Geistlichen blieben bis 1960 hier.
A ti zde zůstali až vlastně do prosince 1960.
Wie in der Ausstellung dokumentiert wird, versuchte das kommunistische Regime, die eingesperrten Geistlichen umzuerziehen. Mit harter Arbeit, strengen Regeln und intensiven politischen Schulungen wurden sie gezwungen, ihr früheres Ordensleben aufzugeben.
Es handelte sich im Grunde genommen um eine Gehirnwäsche. Dazu wurden, wie wir hier auch beschrieben haben, Vorträge sowie Gesang genutzt. Die Geistlichen mussten beispielsweise auch Referate zu einem entsprechenden Thema ausarbeiten. Die ursprüngliche Klosterbibliothek wurde weggeschafft und ihre Bestände durch Schriften ersetzt, die der kommunistischen Ideologie entsprachen.
Wenn die Umerziehung nach Meinung der Verantwortlichen nicht den gewünschten Effekt hatte, wurde der Geistliche in ein Internierungslager oder ein Zwangsarbeitlager geschickt, erzählt Petra Gabrielova.
Und wenn die sogenannte Umerziehung auch dann noch versagte, wurde der Geistliche in einem politischen Prozess verurteilt und ins Gefängnis geschickt. Wir haben in der Gedenkstätte versucht, alle diese Ebenen darzustellen. Im Hauptsaal wird die Geschichte dieses Ortes beschrieben, als hier das Konzentrationskloster eingerichtet wurde. In den beiden kleineren Sälen widmen wir uns den Zwangsarbeitslagern und Gefängnissen in der kommunistischen Tschechoslowakei.
Was half den eingesperrten Geistlichen, trotz des harten Drucks, der auf sie ausgeübt wurde, und den unmenschlichen Bedingungen, in denen sie hier gefangen gehalten wurden, zu überleben? Petra Gabrielová.
Die Menschen mussten etwas finden, was ihnen die Kraft verlieh, das auszuhalten. Sie waren natürlich Ordensleute, Priester. Neben der geistlichen Dimension hat sie meiner Meinung nach das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt.
Die Führung durch die Gedenkstätte auf der Muttergottesberg werden wir in einer der nächsten Ausgaben des Reisehans fortsetzen. Die Gedenkstätte ist von Mai bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Vom November bis März kann man die Gedenkstätte nach vorheriger Anmeldung besichtigen.
Mit unserem Ausflug nach Ostböhmen sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.